Die OS-Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück. OS-Radio 104,8. Total regional.
Hören Sie jetzt die Fortsetzung der Übertragung von Ausschnitten der Kreistagssitzung des Landkreises Osnabrück vom 9. März 2026. In der kommenden Stunde geht es unter anderem um den Haushalt des Landkreises Osnabrück für 2026 und um die Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung im Landkreis Osnabrück.
Gibt es weitere Wortbeiträge zu dieser Debatte? Johannes Eichholz.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kreistagsabgeordnete, vielleicht ganz kurz, liebe Jutta Olbricht, zu den Anträgen, die du eben beschrieben hast hier. Wir sind hier ausschließlich den fachlichen Empfehlungen der Verwaltung gefolgt, die auf fachlicher Grundlage beurteilt hat, wo und an welcher Stelle möglicherweise mehr erforderlich ist und wo es möglicherweise nicht der Fall ist. Dem sind wir an dieser Stelle gefolgt und das möchte ich hier nochmal zum Ausdruck bringen. Und das ist bei uns auch keine Diskussion, Frauen gegen Männer oder sowas, sondern das beraten wir dann schon gemeinsam, unabhängig davon, ob das jetzt Themen der Frauenpolitik oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, sind oder nicht. Das zum einen. Zum anderen, ja, also ich komme gleich zu dem, was ich mir eigentlich hier notiert hatte, aber ich muss schon sagen, das war doch ganz schön viel Geschimpfe, was ich hier eben von hier gehört habe. Da möchte ich mich jetzt ausdrücklich nicht anschließen. Ich hätte mir gewünscht, liebe Marien Gut, aber vielleicht kommt das ja noch ein paar Minuten, habt ihr, glaube ich, noch auf der Uhr, dass ihr sagt, was ihr an diesem Haushalt gut findet und was eure Schwerpunkte sind, die ihr damit verfolgt, anstatt euch ausschließlich im Prinzip an dem abzuarbeiten, was wir beantragen. Das habe ich zur Kenntnis genommen, das ist in Ordnung. Ich sage gleich vielleicht auch noch mal was dazu. Aber mich hätte es gefreut, wenn anstatt eines unbegründeten weiter so wie bislang, es da irgendwie auch eigene Initiativen für grundlegende Probleme gibt, die wir hier diskutieren könnten und die am Ende auch funktionieren. Was haben wir, was finden wir vor? Die Haushaltssituation, Martin Delken hat es, glaube ich, sehr eindrücklich dargestellt, auf die gewohnt nüchterne Art, wie er das hier vorträgt. Vielen Dank dafür. Wir haben erhebliche Defizite. In diesem Jahr 43,2 Millionen Euro. Und die Zahlen, die uns prognostiziert sind für die nächsten Jahre, die sehen alle noch viel schlimmer aus, obwohl wir hier keine enormen Zuschüsse an irgendwelche Kliniken leisten müssen. Noch nicht zumindest. Also das drückt uns ganz schön. Das müssen wir erstmal feststellen, was die Haushaltssituation angeht. Dann ist es auch richtig und sehr richtig sogar, wenn das ein strukturelles Problem bei der Finanzierung der Kommunen ist. Das wissen wir auch alle. Das wird Land auf Land abdiskutiert. Irgendwie hat noch keiner was dran geändert. Jedenfalls nicht in den höheren Ebenen. Aber auch das zahlt natürlich auf dieses schlimme Ergebnis in der Haushaltsplanung ein. Aber was ist dann die Konsequenz daraus? Und das müssen wir bei der Sicht auf die Haushaltssituation dann nämlich auch sehen, dass wir nämlich hier vor Ort, soweit uns das möglich ist, auch unsere Hausaufgaben machen müssen. Und diese Hausaufgaben, die bestehen in Fragen wie Effizienzsteigerung. Die Dinge können wir nämlich steuern. Wo können wir an welcher Stelle manche Dinge vielleicht auch effizienter erledigen? Wir müssen uns hinterfragen, was ist die Wirkung unseres Handelns? Welche Wirkung erzielen wir wirklich damit? Und ist es diese Wirkung ist dann wirklich wert? Auch schmerzhafte Diskussionsprozesse möglicherweise an der einen oder anderen Stelle. Wir müssen eine konsequente Aufgabenkritik anstrengen und daraus resultiert eine konsequente Ausgabenkritik. Das wäre die Konsequenz aus dieser Haushaltssituation. Und im Ergebnis wissen wir doch heute schon, dass uns für das Jahr 2027 quasi unausweislich, es sei denn, es passiert ein Wunder, das Haushaltssicherungskonzept droht mit allen Konsequenzen, die daraus erwachsen. Und dann sind wir gezwungen zu genau diesen Fragen. Und unser Anliegen ist, dass wir heute schon darüber sprechen. Am besten ist also, man macht heute schon das, was man im nächsten Jahr sowieso tun muss, weil dann ist man gut vorbereitet. Und das ist auch das, was uns neben dem notwendigen Interesse an dem Setzen von Akzenten bei wichtigen Themen für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis umgetrieben hat. Wir haben Schwerpunkte gesetzt oder wir haben wenige Punkte herausgehoben, so will ich es mal sagen, die wichtig sind, bei denen wir was erreichen müssen für die Menschen in unserem Landkreis. Und das ist neben dem Ehrenamt und der öffentlichen Sicherheit, das haben wir schon gehört, vor allem die ärztliche Versorgung, wo wir mehr machen müssen, damit wir dieses Grundbedürfnis für die Menschen hier im Landkreis Osnabrück erhalten. Und die Situation kann noch so schwierig sein, auch da können wir uns letztendlich nicht wegducken. Es wird nachher nur noch schlimmer. Und deshalb haben wir da mit den entsprechenden Anträgen, der Kreistag ist dem in den Ausschüssen zumindest mehrheitlich gefolgt, mit einer Offensive bei der ärztlichen Versorgung auch gefolgt. Und wir haben, liebe Marien Gut, das ist nicht richtig, wir haben haben im Gegenzug genau diese Konsolidierungsmaßnahmen vorgeschlagen. Und diese mit diesen Konsolidierungsmaßnahmen einmal bei den Kosten der Kreishaussanierung, das haben wir inhaltlich und sachlich begründet, ich will jetzt gar nicht zu weit darauf eingehen, und auch bei der Frage Personal, sind gerade diese Beträge auch enthalten, die wir für diese Akzentsetzung, die ich eben beschrieben habe, auch verwenden wollen. Wir sind aber leider in den Haushaltsberatungen damit wohl alleine geblieben, an dieser Stelle schon die notwendigen Hausaufgaben zu machen. Ich habe es eben beschrieben, wir müssen bei den Investitionen ins Kreishaus mehrere Gänge zurückschalten. Markus Unger hat es eben auch noch mal gesagt, wir können uns das schlicht nicht leisten. Und das wird uns beim Blick auf die Zahlen auch bewusst. Der Plan der Verwaltung ist aus unserer Sicht auch nicht mehr zeitgemäß. Hier müssen Maß und Mitte eingehalten werden. Und wir müssen an den stetigen Personalaufwuchs ran, denn nüchtern betrachtet ist Personalaufwuchs nichts anderes als Kosten. Und das Schlimme ist, das sind nicht nur heute Kosten, sondern das sind auch morgen und übermorgen Kosten, weil da Versorgungsaufwendungen etc. dran hängen. Und deshalb, und das ist eine Sache, seitdem ich hier im Kreistag bin, seit 2016, die uns in der Fraktion die ganze Zeit umtreibt, wie kriegen wir da einen Dreh dran, dass wir diese Personalaufwendung insgesamt reduzieren, unabhängig von der Frage, wo im Einzelnen welches Personal gebraucht wird, ist letztendlich eine operative Frage, die die Verwaltung aus der Spitze heraus selbst beantworten muss. Und deswegen haben wir gesagt, um die faktische Reduzierung auch der Ausgaben zu erreichen, das ist nämlich keine Luftbuchung, ganz im Gegenteil, das ist keine Diskussion um strategische Ziele, die haben wir auch sehr häufig geführt, sondern das ist eine tatsächliche Kostenposition, ist unser Vorschlag, unser Antrag, die Gesamtpersonalaufwendung um 2% zu kürzen. Das muss wirklich drin sitzen. Ist aber ein Volumen von über 2 Millionen Euro. Das ist also was, was uns gerade bei den Dingen, bei den Schwerpunktsetzungen, die wir machen, schon weiterbringen, und ich habe es eben gesagt, die uns auch in die Zukunft weiter entlasten werden. Wir brauchen einen echten Stopp beim Zusatz von Stellen. Wir haben in den vergangenen Jahren, das haben wir auch gemeinsam beschlossen, leider immer ohne Erfolg, Beratungsprozesse angestoßen, hat nichts gebracht. Wir haben jetzt Moratorien letztes Jahr beschlossen und trotzdem den Haushaltsplanentwurf vorgelegt bekommen, der weitere Stellen ausweist. Und zwar wesentlich erheblicher, als im ersten Moment daherkommt. Wenn man genauer reinguckt, fallen allein über 20 KW-Vermerke weg. Und KW bedeutet, kann wegfallen. Und die Stelle, die eigentlich fürs Wegfahren geplant war, bleibt. Und wenn das bei über 20 Stellen der Fall ist, schaffe ich tatsächlich auf die Zukunft 20 neue Stellen. Das ist da schön versteckt. Letztendlich ist es aber gerade dieser Kostenaufwuchs, den ich eben kritisiert habe. Und wir kommen mit diesen Mitteln auch nicht weiter. Das haben wir festgestellt. Und deshalb wollen wir, und das ist nicht unüblich, diesen pauschalen Ansatz kürzen. Ich glaube auch, das ist relativ einfach, das im Haushalt tatsächlich darzustellen, auch in der Praxis. Ich glaube nämlich, dass wir engagierte und kompetente Führungspersönlichkeiten gerade auch auf der Fachdienstleiterebene haben, und diese sehr guten Leute, die können das da, wo es dann auch fachlich möglich und denkbar ist, auch umsetzen. Aber es muss oben eben die Bereitschaft auch zu unbequemen und mutigen Entscheidungen bestehen. Und daran möchten wir appellieren, und das möchten wir hiermit auch dokumentieren. Und deshalb möchten wir, und das ist mir ein Anliegen heute, über diesen Antrag, über den ich gerade gesprochen habe, auch nochmal ausdrücklich abstimmen, damit hier nochmal deutlich wird, dass gerade das, was uns hier vorgeworfen wird, nämlich, dass wir hier keine Konsolidierung vorschlagen, absolut nicht der Fall ist, können wir das hier gerne, und darum bitte ich drum, nochmal zur Abstimmung stellen. Ich habe, und das vielleicht noch als Bemerkung zu meinen Vorrednern, hatte mich, nachdem ich hier heute angekommen bin und gehört habe, dass die FDP Probleme mit diesem Haushalt hat, gesagt, Mensch, nochmal endlich wieder ein Lebenszeichen von der FDP. Ich habe ja von hier schon mal gesagt, leider müssen wir immer die FDP-Politik machen. Würde mich freuen, wenn die FDP es mal wieder selber macht, weil ich sie auch für wichtig halte, auch wenn es gestern nicht geklappt hat. Aber ich bin schon einigermaßen erschrocken darüber, dass die FDP sagt, oh, mit Schmerzen müssen wir jetzt leider diesem Haushalt zustimmen, weil die CDU es nicht macht. Also was ist denn das für eine Aussage? Also ich habe jetzt eben dargestellt, was, und das haben wir durch die gesamten Haushaltsberatungen getragen, was uns daran hindert, nämlich, dass man mit unseren wesentlichen Schwerpunkten hier nicht mitgehen will, mehrheitlich, diesem Haushalt zuzustimmen, was übrigens auch überhaupt nichts Ehrenrühriges ist, sondern wir haben die Schwerpunkte hier klar formuliert, und deshalb machen wir das nicht mit. Und wenn die FDP jetzt sagt, das würden wir aus was für Gründen auch immer, vielleicht hören wir es ja gleich noch, eigentlich auch gerne nicht tun, aber weil die CDU ja, dann müssen wir ja wohl. Bitte. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen. Wenn ihr als FDP der Auffassung seid, ihr könnt das so nicht mittragen, dann macht es doch. Das ist letztendlich eine Verantwortung, die ihr hier tragt. Und das ist auch nichts, ich habe dich gesehen, André, das ist auch nichts Dramatisches. Diese Haushaltsabstimmung kann letztendlich zu einem späteren Zeitpunkt immer noch stattfinden. Wir sind aktuell in der vorläufigen Haushaltsführung. Wenn wir das die nächsten paar Wochen auch noch sind, dann finden wir vielleicht einen neuen Kompromiss, wenn es tatsächlich nicht reichen sollte. Ich sage jedenfalls, jedenfalls, wenn der Kreistag die notwendigen Schritte, die wir nüchtern und sachlich beschrieben haben, hier nicht mitgehen will, können wir diesen Haushalt so nicht mittragen. Das ist die Aussage, die am Ende dieser Haushaltsberatung stehen muss. Und dieses Recht behalten wir uns auch ausdrücklich vor. Dankeschön.
Vielen Dank, Johannes Eichholz. Blick in die Runde. Gibt es weitere Wortmeldungen zu der Debatte? Rainer Kavermann.
Die Einbringung des Haushaltes war uns allen klar, wird trotz aller Mahnungen und zukünftigen kurzfristigen, mittelfristigen Sanierungsmaßnahmen desolat sein. Wenn sich die Politik zur Haushaltsklausur zusammensetzen sollte, das unter dem Vorzeichen geschehen, den Haushalt zu verbessern. Wir haben Vorschläge unterbreitet, wie zum Beispiel, Mitgliedschaften zum Beispiel oder Stellenplankürzungen, die ihr alle abgelehnt habt. Es sei denn, wenn sich jedoch vor der Haushaltsklausur schon Beschlüsse verlauten lassen, wir lehnen den Haushalt dieses Jahr ab, dann ist das natürlich eine ziemliche Frechheit und eine Unverschämtheit gegenüber auch den Bewohnern dieses Landkreises. Und zwar, ich bin wirklich enttäuscht. Auf ein paar Punkte möchte ich kurz noch eingehen. Ja, der Wahlkampf steht vor der Tür. Ich kann alles verstehen. Populistische Anträge, die suggerieren wollen, die Ordnung im Landkreis sei gefährdet und es müsse dringend was dagegen unternommen werden, gilt es einfach nur zu entlarven. Diese Anträge zahlen auf die politischen Ränder ein und sonst nichts. Das Szenario, das hier konstruiert wird, um sich selber als Problemlöser zu inszenieren, existiert schlichtweg nicht. Sportförderung, ja, sehr gerne, sind wir auch bei gewesen, aber nicht so wie die CDU gefordert mit der Gießkanne on top 175.000 Euro ohne irgendeine Deckelung. Es gibt noch weitere Anträge, bei denen die anstehenden Wahlen genutzt wurden, um durchaus nicht immer unberechtigte Anliegen zu platzieren. Die Finanzierung der Varus GmbH hätte ich mir anders vorgestellt und vor allen Dingen eine andere Diskussion dazu. Aber noch einmal zurück zum Kern. Wir alle wollen unseren Landkreis entwickeln und haben gleichzeitig mit knappen Kassen und Ressourcen zu tun. Gemeinsam finden wir aus dieser Situation heraus und können trotzdem Investitionen möglich machen, um gute Voraussetzungen im Landkreis zu schaffen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ärztliche Versorgung. Anna ist da vorbildlich vorangegangen. Also es ist keine Erfindung der CDU. Voraussetzung für Investitionen von Unternehmen, Impulse für neue Ideen, Plattformen. Wir müssen es nur gemeinsam wollen und anpacken. Das habe ich jetzt bei der CDU in diesem Jahr absolut vermisst. Es war von vornherein klar, ihr wollt dies ja nicht. Die dreisteste Behauptung, die ich jetzt mittlerweile von euch auch noch mitbekommen habe, ist, die Kreishaussanierung ist gegen unsere Stimmen beschlossen worden. Ein Zitat, Andreas, von dir, glaube ich. Nein, die Sanierung ist nie gegen eure Stimmen beschlossen worden. Vor Jahren wurden noch im alten Kreistag mit einigen Stimmen von euch die Sanierung in der jetzigen Variante beschlossen, und zwar einstimmig. Da gab es keine Gegenstimme von euch. Danach wurden die einzelnen Schritte in interfraktionellen Arbeitsgruppen eng begleitet, auch von euch. Weitere Bauphasen und die Finanzierung wurde immer gemeinsam mit euch beschlossen und auf den Weg gebracht. Sogar ein Versuch der AfD, die Sanierung zu stoppen, wurde noch gemeinsam mit euch abgelehnt. Die Erzählung, die jetzt verbreitet werden soll, entbehrt jeder Grundlage. Wenn ihr nicht mehr das Rückgrat habt, jetzt bereits getroffene Entscheidungen durchzuhalten und stattdessen noch eine kostspieligere Rolle rückwärts versucht. Oder nehmen wir das Thema Nahverkehrsplan. Ohne Begründung abgelehnt. Ist euch eigentlich klar, was passiert wäre, wenn eure Haltung eine Mehrheit gefunden hätte? Der finanzielle Verlust, den wir hier im Landkreis hätten tragen müssen, ginge in die Millionen. So, ich lasse noch ein paar Minuten Zeit, Matthias, bitte.
Vielen Dank, Rainer Kavermann.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, erst das Land, dann die Partei oder auf uns untergebrochen, erst der Landkreis, dann der Landratswahlkampf, liebe CDU. Ich bin beeindruckt, wie bereitwillig man massive Schäden in Kauf nimmt, indem man zum Beispiel sagt, dass Auszahlungen an die Kommunen, beispielsweise bei den Schulsachkosten oder Investitionen des Landkreises als solche, oder dass man die Unterstützungszahlung an viele Vereine und Verbände im Landkreis Osnabrück nicht auszahlen kann, wenn wir heute keinen Haushalt beschließen würden. Das wäre ein verdammt hoher Preis für minimale politische Geländegewinne, um die es hier zu gehen scheint. Ein Beispiel, das ist noch gar nicht benannt worden. Es ist ein Ziel beantragt worden seitens der CDU, 10 Kilometer zusätzlicher Radwege aufzunehmen. Ohne Geld, Es ist nicht aufgenommen worden, ohne das notwendige Personal. Das ist beeindruckend, weil es anscheinend nur noch um die Überschriften geht und nicht mehr um sachpolitische Inhalte. Und ich sage ganz offen, weil das gerade so abgetan wurde, es geht hier um Verantwortung. Und ja, es hat Markus Steinkamp auch für uns gesagt, es ist ein tiefgreifendes Dilemma. Und ja, der Sache nach würden wir gerne dagegen stimmen. Aber der Schaden, genau, mach's doch, der Schaden für den Landkreis Osnabrück, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Kommunen, für die Vereine und Verbände ist höher. Und in der Güterabwägung entscheiden wir uns für die Verantwortung, lieber Johannes, die anscheinend bei euch eine untergeordnete Rolle spielt. Von daher entscheiden wir uns heute für einen handlungsfähigen Landkreis Osnabrück und für Verantwortung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Matthias Seestern-Pauli. Als letzter, voraussichtlich letzter Redner in der Debatte, nur einmal noch zur Klarstellung. Matthias, natürlich können Zahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Verpflichtung erfolgen. Und das heißt auch nicht, dass beispielsweise gar keine Gelder ausgezahlt werden, sondern nur was Zusätzliches vereinbart werden soll, das kann nicht ausgezahlt werden. Nein, ich will es ja nur noch mal etwas zum Downcooling hier sagen, dass es ganz so einfach und trivial eben doch nicht ist. Gibt es weitere Redner in der Debatte? Volker Beermann.
Bloß begrüße die Landrätin, den Vorsitzenden und Sie alle. Herzlich willkommen. Hallo. Wenn man sich als Außenstehender, und da hinten sitzen ja einige, nicht Außenstehende, aber jetzt in die Diskussion anhört, dann hat man erstmal den Eindruck, heute fallen ganz viele wichtige, spannende Begriffe. Und so, wenn man das erste Mal da ist, denkt man, ey, das ist eigentlich ein cooler Haufen, dieser Kreisrat. Die haben es verstanden, darum geht's. Ich sag mal so, wir haben eine dramatische Lage. Okay, wir haben es erkannt. Wir müssen um die zukünftigen Generationen denken. Wichtig. Die Haushaltsberatungen waren chaotisch. Zumindest haben sie es erkannt. Wir müssen sparen. Ganz, ganz wichtig, dass dieser Kreistag das erkannt hat. Und vor allem, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und wenn ich so quer durch die Reihen gucke oder durch die Reden gehört habe, das haben eigentlich alle irgendwie gesagt. Das heißt, wir sind uns einig. Und nochmal, wenn man das erste Mal hier sitzt und zuhört, denkt man, jo, kann nur gut gehen, die haben es verstanden. Jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Detail. Was haben wir gehört? Die CDU behauptet, sie hätte konkrete Vorschläge zum Sparen gemacht. Nein. Sie haben keine konkreten Vorschläge gemacht. Eure Vorschläge waren nicht nur unkonkret, sie waren das genaue Gegenteil von konkret. Diese Vorschläge sahen so aus, spart Summe X, kürzt Y%. Das heißt nichts, was darin konkret war, sondern einfach so, macht mal, die Verwaltung soll Summe X kürzen. Wenn es logischerweise schief geht, das ist ja gerade beim letzten Beitrag nochmal deutlich geworden, wenn kein Personal, kein Geld da ist, kann es gar nicht gut gehen. Wenn es schief geht, liegt die Verantwortung, konkreter gesagt der Schwarze, Peter natürlich bei anderen. Und dementsprechend war das unkonkret und eben logischerweise auch verantwortungslos, was wir von der CDU gehört haben. Punkt 2, sparen, ganz, ganz wichtig, ja, sind wir uns einig. Mal eben als Hinweis, sowohl in der Anzahl, insbesondere aber in der Höhe der zusätzlichen Anträge, kam die Masse mit großem Abstand von der CDU und von keiner anderen Fraktion. Diejenigen, die hier sagen, wir müssen sparen, haben die meisten Anträge gestellt, insbesondere, und das finde ich wirklich wichtig, diejenigen mit den üppigsten Summen. Jetzt noch mal kurz Exkurs Kreishaussanierung. Hat ja heute eigentlich gar nichts damit zu tun. Und eigentlich sind wir mit dem Thema durch und auf einem guten Weg. Aber weil sich das für die CDU, für den Wahlkampf eigentlich ploppt, das ja immer wieder auf. Wenn man das gemacht hätte, was die CDU gesagt hätte, dann hätten wir dauerhaft höhere Ausgaben im Kreishaus, beispielsweise bei Energiekosten etc. Wir hätten insbesondere eine dauerhafte Einschränkung in der Leistungsfähigkeit des Kreises, was auch wiederum mit Sparen absolut gar nichts zu tun hätte. Und wir hätten reine Verschiebung der Kosten und damit eben auch der Verantwortung auf zukünftige Generationen. Wenn man sagt, wir machen das jetzt mal nicht, die Nächsten sollen sich damit auseinandersetzen, dann sparen wir jetzt Geld, dann können die zukünftigen Generationen noch da ihre Meinung dazu haben. Nee, das ist verantwortungslos, wenn man so etwas auf zukünftige Generationen abschiebt. Und damit sind wir eigentlich bei diesem entscheidenden und für mich wichtigsten Wort des Tages, nämlich Verantwortung. Das meine ich durchaus ernst und wir sind uns ja eigentlich auch einig, dass wir alle Verantwortung übernehmen sollen. Aber wenn man sagt, wir müssen Verantwortung übernehmen, setzt im nächsten Moment die Scheuklappen auf und sagt, es geht nur um Geld sparen, haut das natürlich auch nicht hin. Denn Verantwortung ist umfassend und allgemein zu sehen. Nur durch Geld zurückhalten klappt das definitiv nicht. Wenn man nämlich Geld spart und dann den zukünftigen Generationen eine marode Infrastruktur, eine zerrissene Gesellschaft, insbesondere hohe Folgenkosten hinterlässt, dann ist das eben kein Sparen, sondern ist das verantwortungslos, das tragen wir nicht mit. Wir haben deutlich gemacht, dass wir Verantwortung übernehmen wollen. Dementsprechend stimmen wir diesem Haushalt zu.
Vielen Dank, Volker Beermann. Also vielen Dank, sonst sind die Redezeiten aufgebraucht und die Einzelvertreter haben sich nicht um eine Wortmeldung oder für eine Wortmeldung angemeldet. Deswegen kämen wir jetzt zum Ende der Debatte. Jetzt auf dem Weg in das gemeinsame Prozedere. Abstimmung Tagesordnungspunkt 4. Ich würde sagen, völlig unproblematisch, Tagesordnungspunkt 4.1, Abwägung und Festsetzung der Kreisumlage 2026. Sie soll weiter die Kreisumlage in unveränderter Höhe von 45 Punkten festgesetzt werden. Das würde ich als erstes abstimmen lassen. Wer dem so folgen kann, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung ist nicht der Fall, damit einstimmig so beschlossen. Dann würde ich sagen, wäre der nächste Punkt zunächst mal Änderungsanträge vor dem Gesamtpaket, was aus dem Kreisausschuss rausgekommen ist. Bevor wir aber dazu kämen, habe ich, wo sitzt da Ulrich Lier, noch in Erinnerung mit dem Antrag, gesonderte Änderungsanträge nicht abzustimmen. Das wäre jetzt aus meiner Sicht der nächste Punkt. Und je nachdem, wie die Abstimmung ausgeht, käme ich dann zu dem explizit von Johannes Eichholz angesprochenen Antrag über die, ich nenne es mal zusammengefasst, Personalkostensituation. So wäre aus meiner Sicht jetzt die logische Reihenfolge. Richtig? Ich gucke jetzt in beide Richtungen. Und danach auf alle Fälle dann die Abstimmung über das Gesamtpaket, so wie es aus dem Kreisausschuss herausgekommen ist. Und zu guter Letzt der Punkt, der unabhängig davon ist, Sperrvermerke ändern jetzt nicht die oder qualifizierte nicht das Zahlenwerk an sich, sondern ist die Frage des Umgangs damit. Besteht über das Vorgehen Einvernehmen? Ist das in Ordnung? Dann wären wir als nächstes bei dem Antrag von Ulrich Lier, der gestellt worden ist, im Namen der SPD-UWG-Fraktion, nicht gesondert über Änderungsanträge im Rahmen dieser Debatte abstimmen zu wollen. Dieser Antrag, so salopp formuliert, reicht? Die meisten nicken. Wer diesem Antrag folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 41 ist mehr als 34. Das ist nämlich die absolute Mehrheit. Dann wäre dem Antrag zugestimmt. Jetzt frage ich den Fraktionsvorsitzenden, ob wir darüber, weil es ist ja der Antrag, den du vorgestellt hast, ob wir darüber separat abstimmen. Es ist ein Änderungsantrag, können wir darüber eben abstimmen. Und jetzt versuche ich das in dieser Situation so hinzubekommen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber es ist jetzt so. Und jetzt wird hier nicht mehr zum Verfahren geredet. Ulrich Lier hat genickt und jetzt stimmen wir über den Antrag, den Johannes Eichholz abgestimmt hat, den er vorgestellt hat, noch eben ab. Ich stelle ihn jetzt nicht mehr en Detail vor, habe ich gerade gesagt. Wer diesem Antrag als Änderungsantrag zum materiellen Haushalt, so wie er im Kreisausschuss beschlossen worden ist, wer diesem Antrag 2% Personalkosten pauschal einzusparen, Umsetzung obliegt der Verwaltung. Wer dem zustimmen kann, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, das sind wieder mehr als 34, das ist entscheidend. Enthaltung, damit mehrheitlich abgelehnt. Jetzt gehen wir weiter, nachdem wir den Antrag beschlossen haben und sind jetzt bei der Vorlage 2026-021-2. Das ist die Vorlage, wie der Haushalt im Kreisausschuss so behandelt und abgestimmt worden ist. Wieder die Frage in die Runde. Darüber wollen wir jetzt abstimmen. Wer dieser Vorlage so folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. 37. Gegenstimmen. 27. Enthaltung. Nicht der Fall, damit mehrheitlich so angenommen. Und jetzt wären wir bei dem neu oder zu Beginn in der Sitzung eingefügten Tagesordnungspunkt 4.5. Antrag Einfügung qualifizierte Sperrvormerke, so nenne ich ihn mal, ohne ihn en Detail jetzt vorlesen zu wollen. Wer diesem Antrag so folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 14. Dagegen. Enthaltung. Damit mehrheitlich so abgelehnt. Vielen Dank dafür. Das war Tagesordnungspunkt 4 in Gänze. Und wir wären bei Tagesordnungspunkt 5. Jahresabschluss 2024. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes, so wie in der Tagesordnung aufgeführt. Jahresabschluss 2024. Sie können die wesentlichen Zahlen in der Vorlage lesen, insbesondere das Jahresergebnis aufgeteilt in ordentliches und außerordentliches Ergebnis. Die Finanzrechnung ist aufgeführt und die Bilanz mit über 700 Millionen Euro. Der Beschluss ist aufgeteilt in drei verschiedene Beschlüsse, wird dazu das Wort gewünscht. Das ist nicht der Fall. Dann kämen wir zur Beschlussfassung. Beschlussfassung unter A. Der Kreistag beschließt den Jahresabschluss 2024 wie folgt und von Ihnen zu lesen. Stimmen das mal getrennt ab. Wer dem so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen. Unter B. Der Landrätin Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 zu erteilen nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz. Wer dem so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, ist nicht der Fall, einstimmig so beschlossen. Und unter C, den Jahresüberschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von gut 9 Millionen Euro der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich auch hier ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, nicht der Fall, einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 17, Teilfortschreibung des regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Osnabrück, Abschnitt Rohstoffsicherung und Gewinnung, Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten. Hier geht es also um den ersten Schritt, eben diese Planungsabsichten. Wir haben das alle diskutiert, dass das Thema Rohstoffgewinnung noch einer gesonderten Beratung, Betrachtung bedarf, weil wir an vielen Stellen darauf aufmerksam gemacht worden sind. Wortmeldungen hierzu gewünscht. Klaus Kanke.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte hier keine große Debatte eröffnen, aber vielleicht mal eine kurze Bremse in diesen Fluss der Entscheidungen ohne Redebeitrag bringen. Ich mache das auch nur deswegen, weil Auslöser für diese Folge von Beschlüssen ja einfach eine Besorgnis aus der Bevölkerung gewesen ist, die uns sensibilisiert haben. Ein bisschen sind wir im Moment Verwaltung, habe ich den Eindruck, weil wir wieder einen Beschluss fassen, der innerlich nichts ändert. Aber ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, einmal darauf hinzuweisen, dass wir gerade feststellen, dass 8 Monate, seitdem wir diesen Grundsatzbeschluss gefasst haben, hier gleichgesetzt sind mit der Formulierung unverzüglich. Das heißt natürlich übersetzt ohne schuldhaftes Verzögern, aber das ist etwas, was als Signal nach draußen natürlich sehr unbefriedigend ist, weil es hier tatsächlich um das Empfinden einer existenziellen Bedrohung geht da draußen. Wir müssen ja gleichzeitig erkennen mit dem tatsächlichen Einleiten dieses Verfahrens, dass wir wohl für die Zukunft vorsorgen, aber dass es im schlimmsten Fall denjenigen, die uns da sensibilisiert haben, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern in Mönckehofen, nicht mehr hilft. Ich habe die letzten Gelegenheiten zu diesem Thema immer genutzt, diesen Menschen zu danken. Das tue ich auch heute wieder. Und abschließend möchte ich noch mal sagen, diese ganze Geschichte zeigt im Grunde auch, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist. Wir machen das jetzt gut, aber es zeigt, dass eben in der Vergangenheit es versäumt worden ist, diese Bodenabbau-Leitplanung als wirksames Instrument für unsere Regionalplanung auf den Weg zu bringen. Das sollte uns eine Lehre sein an der Stelle, denn ich glaube, es ist etwas aus der Zeit gefallen, dass man per se sagt, dass es sein muss, dass Menschen, die sich etwas aufgebaut haben, auch mit Eigentum, mit Immobilien, genau dort in Mönckehöfen, wo das stattfindet, eventuell ein Abbau, der etwas aus der Zeit gefallen ist, was den Ressourcenschutz auch angeht, sie tatsächlich am Ende bedroht. Wir sollten wachsam sein, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger in Zukunft tatsächlich besser schützen mit solchen nachgeholten Beschlüssen wie dem, den wir heute fassen. Und ich denke, wir werden den einstimmig beschließen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Klaus Kanke. Das gesagt habend erwarte ich keine weiteren Wortmeldungen. Doch, Agnes Droste.
Ja, ganz kurz nur von meiner Seite. Ich stimme dem eigentlich zu. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht nur um Tonabbau geht, sondern auch um andere Rohstoffe, um Rohstoffe allgemein. Und da sind wir im Nordkreis mit dem Sandabbau auch ganz stark betroffen. Torfabbau, was auch immer. Es gibt viele Rohstoffe, es gibt nicht nur Tonabbau in Mönckehofen. Ich wollte nur sagen, wir müssen alles betrachten und ich freue mich, dass wir jetzt mit dem Konzept einen Schritt weiterkommen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt erwarte ich aber wirklich keine weiteren Wortbeiträge mehr. Wer der Beschlussvorlage so folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, Ist nicht der Fall, damit einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 20, Feststellung des Jahresabschlusses 2024, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Wir müssen die Bilanz feststellen und weitere Folgebeschlüsse für diesen Eigenbetrieb fassen. Jürgen Ebert hat aber das Wort zunächst einmal.
Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Verwaltungsvorstand, lieber André, liebe Anna und alle, die sonst noch hören wollen. Der Jahresabschluss des EBA ist ja eigentlich eine Sache, die wir zur Kenntnis nehmen und die wir durchwinken könnten. Aber der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft arbeitet mit den Abfallgebühren der Bürger. Und wir haben die Abfallgebührensatzung letztes Jahr gerade nach oben angepasst. Und deswegen finde ich es nur recht und billig, dass wir vielleicht auch noch mal kurz innehalten und Bericht darüber ablegen, wie wir mit den Gebühren der Bürger umgegangen sind. Ich befasse mich jetzt also auch gleich mit den folgenden Punkten, zumindest aus meiner Sicht jetzt. Alle anderen können da ja mit umgehen, wie sie wollen. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hat im abgelaufenen Jahr 1,2 Millionen Überschuss. Und so wir das dann tun, werden die in die Überschussrücklage eingehen. Denn das sind ja keine Kreismittel, sondern es sind ja, wie gesagt, die Gebühren der Bürger. Und da kann der Landkreis ja nicht so drauf zugreifen. Deswegen haben wir den Eigenbetrieb und deswegen bleiben die Mittel im Eigenbetrieb in der Überschussrücklage. In der Folge, und genau darum wollte ich jetzt auch schon werben, in der Folge werden wir dann sicherlich der Geschäftsführung des EBA und vor allen Dingen dem Geschäftsführer Christian Niehaves dann hoffentlich wieder die Entlastung erteilen. Für mich ist das jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich eine Chance habe, nochmal die Arbeit von Christian Niehaves in diesem Auditorium hier zu loben. Ich habe jetzt 14,5 Jahre lang mit Christian Niehaves zu tun gehabt in verschiedenen Positionen und das war immer erfreulich, mit ihm zu arbeiten. Er tut das, was er sagt und er redet nicht mehr als nötig und das will ich jetzt auch nicht tun. Ich werbe dafür, dann auch entsprechend die Beschlüsse so zu fassen, wie sie in der Verwaltungsvorlage stehen und ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Jürgen Ebert. Die von Jürgen Ebert angekündigten Beschlüsse in den nächsten Punkten. Also wir stellen erst den Jahresabschluss fest, dann sagen wir, wie das Ergebnis verwendet werden soll, dann die Betriebsleitung steht dann zur Entlastung und dann der Wirtschaftsplan ist der Blick in die Zukunft. Das sind die Punkte, die Jürgen angedeutet hat. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir in die Abstimmung. Also Feststellung des Jahresabschlusses 2024 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft. Die Bilanz wird festgestellt, der Lagebericht ebenso und das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Überschuss von gut 1,1 Millionen Euro ab. Wer dem so folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung ist nicht der Fall, einstimmig so beschlossen. Da das Ergebnis feststeht, müssen wir jetzt beschließen, was wir mit dem Ergebnis, mit dem Überschuss machen. Der Überschuss soll der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden in der genannten Größenordnung. Wer dem so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, einstimmig so beschlossen. Da wir jetzt das Geld verwendet haben, geht es um die Entlastung der Betriebsleitung. Christian Niehaves wird für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt. Wer dem so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, ist nicht der Fall, damit einstimmig so beschlossen. Und jetzt kommt der Blick nach vorne für das Jahr 26, der Wirtschaftsplan mit der Strichvorlage 058.1. Es gab also kleine Veränderungen. Im Wesentlichen liegt Ihnen der Wirtschaftsplan vor. Er war im Kreisausschuss, wurde als Thema im Fachausschuss ohne die Änderungen aber besprochen. So ist mein Kenntnisstand. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer den Wirtschaftsplan 2026 so beschließen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, ist nicht der Fall. Damit einstimmig so beschlossen. Dann wären wir bei Top 27, Anfragen und Auskünfte aus dem Plenum. Gibt es dazu Wortmeldungen? Johannes Eichholz.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, ich habe zur Mitgliederversammlung der Kreismusikschule am vergangenen Dienstag kurze Nachfragen. Der Kreistag hat im November 2021 beschlossen, dass die Rechte des Landkreises Osnabrück in der Mitgliederversammlung der Kreismusikschule vom Kreistagsabgeordneten Christoph Rutemeier wahrgenommen werden. Meine Nachfrage wäre nun, warum wurde der Kreistagsabgeordnete Rutemeier nicht zur Mitgliederversammlung der Kreismusikschule eingeladen?
Das ist eine berechtigte Frage, der ich gerade auf den Grund gehe nach unseren aktuellen Recherchen, aber darüber werde ich dann auch noch mal genauer berichten. Ist in der Übergangsphase der Geschäftsführer von Herrn Hellwig die Änderung der Liste durch Kreistagsbeschluss, was die Vorstandsbesetzung angeht, vollständig durchgeführt worden. Bei der Mitgliederversammlung ist das ausgeblieben. Warum und wieso das so ist, werde ich noch recherchieren. Was ich dazu noch mal feststellen kann, ist, dass auch weder die Fraktion noch Herr Rutemeier selber sich unserer Kenntnis nach, auch das werden wir noch mal recherchieren, entsprechend gemeldet und geäußert hat.
Das ist ein Vertreter.
Naja, aber aus der CDU-Fraktion ist er ein gewählter Vertreter für den Landkreis. Er ist gewählt worden mit seiner Kenntnis und in seiner Stimme und seiner Anwesenheit. Auch er hat sich nicht entsprechend gemeldet.
Wir haben auch eine Stellvertreterin, Frau Amroth, die ist auch nicht informiert worden. Also wenn der Vertreter des Kreistages, nicht der Fraktion, der Vertreter des Kreistages nicht eingeladen wird, kann er auch nicht nachfragen, warum er nicht teilnimmt, weil er dann ja gar nicht weiß, dass die Veranstaltung stattfindet. Das ist aber nur als Bemerkung. Die Frage ist, wer lädt denn da ein? Weil ich habe die Einladung gesehen und demnach lädt die Kreismusikschule oder der Geschäftsführer der Kreismusikschule die Mitglieder ein, nämlich die Rathäuser und das Kreishaus. Deswegen das vielleicht nochmal bei deinen Nachforschungen dann nochmal zur Überlegung, ob wirklich jeder einzelne Vertreter direkt von der Kreismusikschule eingeladen wird oder ob jede Verwaltung das selbst organisieren muss.
Von der Geschäftsführung.
Also in die Einladung, die ich gesehen habe, die am Dienstagmittag eilig Herrn Rutemeier zugeschickt wurde, da wurde kein einziger Vertreter persönlich eingeladen von der Kreismusikschule. Die anderen haben das anders hingekriegt. Aber das könnt ihr nochmal nachgucken, das vielleicht als Nachfrage dazu. Die zweite Frage zu dem Komplex wäre, welche Auswirkungen diese unterbliebene Einladung für diese Mitgliederversammlung, aber auch für alle vorausgegangenen Sitzungen der Mitgliederversammlung seit 2021 hat und dies insbesondere auch in Bezug auf die dort gefassten Beschlüsse.
Genau, das wird einer rechtlichen Prüfung unterzogen werden.
Dann dazu noch die Frage, aufgrund dieser komplexen Sachverhalte, wie du selbst darstellst, also sowohl in Bezug auf die Teilnahme an der Mitgliederversammlung, als auch in Bezug auf die Fragen zum satzungsgemäßen Vorgehen bei der Festlegung von Geschäftsführergehältern, die Frage, ob diese Sachverhalte verwaltungsintern einer Prüfung und Bewertung unterzogen werden. Das ist der Fall, das hast du gesagt. Die Frage ist aber, ob dabei auch das Rechtsamt und oder das Rechnungsprüfungsamt einbezogen und beteiligt wird.
Das können wir gerne machen, wenn das gewünscht ist.
Die Frage, ob ihr das macht, also das musst du wissen, ob du das machst, aber die Frage, also, wie das macht.
Also das Rechnungsprüfungsamt habe ich bislang noch nicht mit einbezogen, aber das Rechtsamt wird mit einbezogen, ja.
Das wird einbezogen, ist aber bislang noch nicht einbezogen worden.
Doch.
Gut, okay, Dankeschön.
Vielen Dank. Weitere Anfragen und Auskünfte erwünscht? Das ist nicht der Fall aus dem Plenum. Dann kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt außerhalb des Plenums. Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist der Top 28. Jeder kann hier Fragen zu den Punkten, die wir debattiert haben, stellen. Ist das gewünscht aus der Runde der Einwohnerinnen und Einwohner? Dann ist das nicht der Fall. Damit würde ich jetzt die öffentliche Sitzung schließen.
Das waren Ausschnitte aus der Kreistagssitzung des Landkreises Osnabrück vom 9. März 2026.
OS Radio 104,8. 100% Region Osnabrück.